Langeweile, der Spleen und die Seekrankheit. Erster Teil. Zufällig war ich neulich in Babylon, das heißt in London. Die Themse rauschte an meinem Fenster vorüber. Bridge House Hotel liegt nämlich unmittelbar am Wasser und man sieht den Fluss hinauf und hinab. Und wenn die Dampfboote unter der Londoner Brücke herfahren, dann neigen sie mit einem Male Schlot und Mast wie zu einer zierlichen Verbeugung, die höflichen Dampfboote, und rasch fliegen sie an dir vorüber. Als ich aber sämtlichen Dampfbooten, Kuttern, Fregatten und ähnlichen untergeordneten Fahrzeugen während einer halben Stunde Gelegenheit gegeben hatte, sich ganz ergebenst vor mir zu verbeugen, und als nun der Abend herankam und die letzten Strahlen der sinkenden Sonne mit dem immer finsterer hereinbrechenden Nebel jenen luftigen Wolkenkampf begannen, in dem sich alle Boxereien und Keilereien des lieben platten Landes wiederzuspiegeln scheinen, als links die Türme der Westminster-Abtei in bläulicher Ferne schamrötlich abendlich emporglühten und rechts der alte schreckliche Tower wie ein versteinerter Seufzer zum letzten Male aus dem Schattenmantel der Nacht hervorschaute, ja, und als endlich gerade gegenüber in der Kuppel der St. Paul's Kirche die großen Episkopalglocken ihr Abendlied begonnen, da rührte ich immer langsamer mit meinem Teelöffel in dem großen Glase Grog, das vor mir auf dem Tische stand, und meine Augen sanken und mein Kopf fiel auf die Brust, und ich schlief ein und träumte den folgenden entsetzlichen Traum. Es träumte mir, ich hätte das beste Dinner bestellt, das man für so und so viele Pfund Sterling in London haben kann. Nicht ohne Ursache, denn ich erwartete drei der liebenswürdigsten Gäste. Dadurch, dass ich Menschen zum Mittagessen einlud, unterschied ich mich vorteilhaft von vielen meiner Landsleute, die sich gewöhnlich in London einladen lassen. Von allen meinen Empfehlungsbriefen, gut für ein Dinner, hatte ich in der Tat nicht den geringsten Gebrauch gemacht. Und wenn ich Herrn von Raumer bei seiner nächsten wissenschaftlichen Reise nach Altengland damit gefällig sein kann, so werde ich mir diesen Dienst zu besonderem Vergnügen gereichen lassen. Ein Kellner, wie man ihn nur in England findet, ein spindeldürrer, blasser Seeräuber in großen Schuhen mit silberner Schnalle, in seidenen Strümpfen, die bis ans Knie reichten, in schwarzer Hose und in schwarzem altertümlichem Frack mit dolchspitzen Stiefeln, kurz ein höflicher, zerknirschter Mensch, der wie der leibhaftige Katzenjammer aussah, riskierte eine höchst graziöse Verbeugung. Graziöser hatten sich nicht die schwarzen Schornsteine der Dampfer verneigt, und kündigte mir mit lispelnder Stimme an, dass soeben der erste meiner Gäste arriviert sei. Man kann sich meine Freude denken, denn ich war sehr hungrig, hungrig wie ein Wolf, wie ein Flamländer, und mit der Begeisterung des Hungers rannte ich an die Tür und an den Wagenschlag. Eine hohe, verschleierte Dame, ein wahrer Kirchturm in schneeweißem Atlas, setzte eben mit großbritannischer Würde den langen Fuß auf die Schwelle des Hotels. Ich küsste der Schönen die unbewegliche Hand und erkundigte mich nach dero Wohlbefinden. Die Bevölkerung des Hotels leuchtete mit Wachskerzen und feierlich wallten wir in unser teppichweiches Gemach, das eigentümlich nach Kohlen und nach Seekrebsen duftete. Die Flammen des Kamins schlugen lustiger empor und mischten ihre Streiflichter mit dem Glanze des Gases, das wie flüssiger Mondschein durch die mattgeschliffenen Kristallschalen der Kandelaber wogte. Des Daseins süßer Komfort lachte uns entgegen, und das Wohlleben streckte seine weichen Arme aus, um uns herabzuziehen auf die schwellenden Polster des Vergnügens. Als aber der Schleier meiner Dame niederrollte, da stand vor mir, eine jener hohen, kalten, schlank gewachsenen Engländerinnen, von denen man nicht weiß, ob sie eben erst aus Marmor geworden oder ob sie gleich zu Marmor werden sollen. Schneeweißer Teint, himmelblaue Augen, blondes Haar, rote Lippen und vortreffliche Zähne. Das schönste Modell von einem weiblichen Wesen, das ich je gesehen habe. Im Frühling schuf Gott die Französinnen, im brennenden Sommer schuf er die Weiber von Rom und Madrid. Im humoristischen Herbst erfand er die deutschen Mädchen, doch die Engländerinnen machte Gott im Winter. So eine kühle Tochter Britanniens ist wie ein schöner, festgefrorener Wintermorgen. Und wenn ihre Wangen in der Lust des Küssens erröten, da meint man, die Morgensonne zittere rosenstreuend über ein Schneefeld. Still, kalt und schneeweiß stand meine Freundin vor mir. Einem aufmerksamen Beobachter würde es nicht entgangen sein, dass alles an der bemerkenswerten Dame mehr lang als kurz oder rund war. Lang war ihr Fuß, lang ihre Hände, lang ihre Nase, länglich ihr Gesicht und lang ihre ganze Figur. »Seit langer Zeit haben wir uns nicht gesehen«, begann ich die Konversation. »Sehr lange nicht«, erwiderte die Holde. »Ich habe mich lange nach Ihnen gesehnt. Lange war es auch mein Wunsch, Ihnen wieder zu begegnen.« Unser ganzes Gespräch drehte sich um die Länge, und die Zeit wäre mir gewiss lang geworden, wenn nicht mein längst erwarteter zweiter Gast endlich in höchst eigener Person hereingetreten wäre. Es war dies einer jener würdigen Gesellen, die wir Jahr aus Jahr ein zwischen Ostende und Basel hin und her Teekesseln sehen. Er trug eine graukarierte Hose, eine graukarierte Weste und einen graukarierten Frack. Grau waren Haare und Augen. Grau der Bart. Der ganze Kerl sah aus wie die Dämmerung. Die Umrisse seines Körpers verschwammen fast mit der Atmosphäre, und erst als er mitten zwischen den Flammen des Kamins und den Gaslichtern stand, erkannte ich meinen alten Bekannten und fiel ihm grüßend um den Hals, ganz gegen alle englische Sitte und Gewohnheit. Die längliche Dame und der graue Herr gehörten zu meinen besten Freunden, als ich früher das Glück hatte, 3 Jahre in England verweilen zu müssen. Die Dame füllte manche meiner müßigen Stunden aus, doch noch häufiger besuchte mich der graue Herr. Nächtelang saßen wir miteinander stumm am Kamine, Grog trinkend und Zigarren rauchend. Steif starrten wir ins Feuer, und hatten wir 6 Stunden lang so gesessen, da erhob sich mein alter Freund, drückte mir die Hand und versicherte mir, dass er sich ungeheuer amüsiert habe. Trotz seiner unangenehmen Angewohnheiten liebte ich meinen grauen Freund von ganzem Herzen. Ich verzieh es ihm zum Beispiel, dass er stets seine Nasenspitze besah, dass er manchmal die Füße statt der Hände in die Hosentaschen zu stecken suchte und dass er nie zu Bette ging, ohne gegen allenfallsige Raubmörder einen großen Korkzieher in der Tasche seiner Unterhose mit sich zu führen. Meiner Begrüßung folgten die Komplimente, die Herr und Dame einander schuldig zu sein glaubten. Beide waren sich keineswegs fremd. Sie sahen sich häufig in jenen interessanten englischen Gesellschaften, in denen man wenig spricht. Der böse Leumund wollte sogar wissen, Herr und Dame seien einst in eine so lebendige Unterhaltung geraten, dass sie, plötzlich beide einschlafend, nickend mit den Nasen aneinander gerannt wären und unter seltsamen Grimassen den Schwur getan hätten, sich nie wieder dergestalt von dem Feuer der Unterredung fortreißen zu lassen. Wie dem auch sei, meine beiden Gäste waren hocherfreut, sich wiederzusehen. Lang und feierlich erhob sich die Dame und blickte verschämt zu Boden, was meinen grauen Freund so ungemein rührte, dass er für einen Augenblick alle Geistesgegenwart verlor und mitten in seiner besten Verbeugung wie ein schiefer Meilenzeiger regungslos stehen blieb. Ich benutzte diese Erstarrung der gegenseitigen Komplimente, um mich der Tür zuzuwenden, die eben zum dritten Male geöffnet wurde. Es war der letzte meiner Gäste, den man hineinführte, und wahrhaftig, er erschien in sonderbarer Begleitung. Wenn nämlich die lange, weißatlassene Dame zu Wagen herankam und mein grauer Freund zu Pferde herbeisprengte, so fuhr der dritte Besuch zu Schiff bis an mein Hotel und ließ sich von zwei Matrosen in blauen Hemden und roten Jacken bis in mein Zimmer tragen. Meine Leser werden sich wundern, in dem hereingetragenen Wesen abermals etwas Weibliches zu finden. Aber schon der Symmetrie wegen hatte ich die Sache so einrichten müssen, denn wollte ich der langen Dame bei Tisch gegenüber sitzen, so musste ich auch für meinen grauen Freund ein erbauliches Vis-à-vis einladen, eine Aufgabe, die bei meiner strengen Auswahl für eine so feierliche Gelegenheit wirklich schwer zu lösen war. Nach langem Hin- und Hersinnen geriet ich endlich auf die höchst ausgezeichnete Person, welche eben im Begriff war, meiner Einladung nachzukommen. Wir finden in ihr eine Dame, deren Alter beim besten Willen nicht nachzuweisen ist. Sie trägt grüne Kleider, gelöste Locken und duftet nach Teer und Seewasser. Man könnte sie hübsch nennen und würde sie ihres nymphenhaften Wuchses wegen vielleicht schön finden, wenn nicht der erdfahle Teint ihres Gesichtes unwillkürlich zurückstieße. Feucht glänzt ihr Auge durch die langen Wimpern. Ihr Gang hat etwas sehr Eigentümliches. Man merkt, dass sie mehr auf der See als auf dem Lande lebt. Ich stellte die neu hereingetretene meinen beiden anderen Gästen ohne weiteres vor. Sie hatten sich gerade von ihrer Erstarrung erholt, und es war wirklich eine Genugtuung für mich, als ich alle drei nach den ersten Artigkeitsbezeugungen sofort in der Erinnerung längst gemachter und endlich erneuerter Bekanntschaft schwelgen sah. Unser Dinner war indes aufgetragen, und ich lud meine Gäste ein, sich zu setzen. Die ganze Geschichte hatte etwas sehr Feierliches. Der weite, teppichbedeckte Raum, die schweren seidenen Vorhänge der Fenster, der riesige Kamin mit seiner Kohlenglut, der kleine Tisch in der Mitte des Zimmers, umringt von vier großen Fauteuils, das blendend weiße Tischtuch, das fast bis auf die Erde hinabhing, das Silbergeschirr, die Kristallflaschen und die kolossalen verdeckten Schüsseln. Alles harmonierte miteinander und versprach einen Naturgenuss, der dem Wirte keine Schande machen konnte. Der Naturgenuss des Essens und des Trinkens bleibt trotz der häufigen Wiederkehr ein außerordentlich wichtiger Akt im menschlichen Leben. Ich finde es daher passend, dass man ihn jedes Mal mit einem kurzen Spruch, mit einem Gebet oder mit einer heiteren Anrede eröffnet, sei es in biblischen Rhythmen, in Hexametern oder in einfacher Prosa. Essend und trinkend nähert sich der Mensch mehr als je dem Ursprünglichen. Er schwelgt am Busen der Natur, deren Schätze uns die Kochkunst erst recht eigentlich zugänglich machte. Essen und Trinken ist Kunst und Naturgenuss zu gleicher Zeit. Da liegen die Austern der unerforschlichen See, da flutet die Schildkrötensuppe, die herzerfreuende, da prangt das Rippenstück eines schwer wandelnden friesischen Ochsen und hier ragt die Keule eines schottischen Widders. Die Schnepfe und das Bierkuhn Altenglands, der französische Fasan und die deutsche Lerche, transatlantische Äpfel, die Orangen Italiens und spanische Trauben. In dem Kristall der Flaschen der gelbe Jerez, der tiefrote Portwein, der wilde Champagner und das Gold der rheinischen Hügel. O, stelle dich auf den Gipfel des Chimborazo, und du hast keine schönere Aussicht. Vor allen Dingen erhebe du aber deine Hand und danke der Mutter Natur, denn sie hat alles weise geordnet, und die Welt ist voll ihrer Güte. Ich träumte famos. Meine Gäste hatten sich gesetzt. Ich saß der weißen Dame gegenüber. Mein grauer Freund hatte die Meerentstiegene zu seinem Vis-à-vis. Doch es ist durchaus nötig, dass ich die Namen der Unbekannten nenne. Die weißatlassene lange Dame mit ihrem himmlisch schönen, aber regungslos nichtssagenden Gesichte war niemand anders als die personifizierte Langeweile. Mein grauer Freund, der so zarkisch angelsächsisch auf seinem Stuhle saß, war der englische Spleen. Ach, und das Weib, was zu Schiffe kam, es war die Seekrankheit.